Stell dir vor, die Welt wäre zu jedem Zeitpunkt völlig mit sich selbst im Gleichgewicht. Egal was passiert, das Gleichgewicht ist immer da. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Das ist heute eine besondere Folge. Ich möchte heute andere Menschen zu Wort kommen lassen. Und zum Einstieg dennoch dieser kleine Gedanke von mir. Das ist natürlich ein, ja, ich sag mal, philosophischer Gedanke. Das ist eine Annahme. Man könnte auch genau das Gegenteil behaupten und könnte sagen, ganz viel ist nicht im Gleichgewicht. Ganz viel in der Welt stimmt nicht. Ganz viel muss verändert werden, sollte verändert werden. Aber ich möchte trotzdem mal einfach so das als Gedankenspiel dich einladen, so jetzt für den Einstieg, das als Gedankenspiel mal so dir vorzustellen. Was wäre, wenn die Welt wirklich zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst im Gleichgewicht wäre und auch mit uns, mit uns Menschen und auch mit dir persönlich im Gleichgewicht wäre? Was wäre, wenn alles wirklich stimmig wäre, so wie es tatsächlich auch geschieht? Ein bisschen, ja, weiß nicht, inspiriert ist dieser Gedanke vom Buddhismus. Ja, im Buddhismus versucht man natürlich genau diese Haltung einzunehmen. Man versucht innerlich Ja zu sagen zu dem, was ist. Und das, was ist, kann natürlich ganz schrecklich sein. Es kann sein, dass wir ganz viel Leid erfahren. Es kann sein, dass sich Naturkatastrophen ereignen. Es kann sein, dass es einen Krieg gibt, dass Menschen sterben, dass wir ja vielleicht sogar psychisch, körperlich, psychisch Gewalt erfahren. Und dennoch, der Buddhismus würde sagen, also eine buddhistische Haltung würde dem entgegentreten und würde das anerkennen, dass es so ist. Und es gibt so in der Therapie, in der Psychotherapie, in vielen Therapieschulen einen Grundsatz, der heißt, was ist, darf sein. Was ist, darf sein. Und ja, das geht auch in so eine Richtung. Also es geht letztlich darum, anzuerkennen, was ist, egal ob es mir gefällt. Also das Anerkennen ist eine andere Sache als das Gefallen. Ich muss das nicht mögen, was ich anerkenne. Ich muss es nicht mögen. Ja, anerkennen ist keine normative Handlung, so im Sinne von, ich finde das gut oder ich gebe ihm ein Okay, gebe ihm mein persönliches, ja, grün, meinen Stempel, sondern es ist einfach ein, ja, Gewahrsein dessen, dass es eben so ist, wie es ist. Und warum soll ich es dann nicht auch sein lassen? Und dieser Satz geht eigentlich noch weiter. Also der erste Teil heißt, was ist, darf sein. Der zweite Teil heißt, was sein darf, kann sich verändern. Und ja, und hier haben wir so eine Paradoxie, die davon ausgeht, dass ich zuerst mal diesen Schritt brauche, wenn etwas mir nicht gefällt, wenn etwas mich stört, wenn ich irgendwo einen Konflikt habe, wenn ich irgendwo ein Knirschen habe in meinem Leben, dann geht es erstmal darum, dieses anzuerkennen. Es geht erstmal darum, zu sagen, du bist da, du bist so, wie du bist. Konflikt oder unschöne Gefühle, ja, der Ärger, die Traurigkeit, ihr seid da. Und dann kann es sich verändern. Es heißt nicht, es wird sich zwangsläufig verändern, sondern dadurch öffnet sich die Möglichkeit, dass es sich verändert. Und es ist auch sowas wie, nicht ich bin derjenige, der es verändert, sondern es darf sich verändern. Es kann sich verändern. Also es entsteht sowas wie eine Eigendynamik, eine eigene Kraft, aus der heraus dann Veränderung geschieht. Und ihr seht, wenn ihr das so hört, das ist natürlich so ein bisschen auch provokativ gemeint, wenn ich das so formuliere. Natürlich kann man immer auch hier eine Gegenposition formulieren und kann auch sagen, ich bin ja derjenige, der anpacken muss. Ich bin doch der Dinge verändern muss. Wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand. Also ja, Psychotherapie oder generell auch Leben kann bedeuten, dass ich selbst mich in die Verantwortung nehme und mal anpacke und mal anfange, Dinge zu tun, anstatt passiv Dinge geschehen zu lassen. Und ihr seht also, in dieser Gedankenwelt, die ich hier gerade aufbaue, da gibt es so ganz viele Paradoxien. Da gibt es so ganz viele Gedanken, wo man sagen kann, das eine stimmt, aber das andere stimmt auch. Da wir jedoch in unserer Kultur, ich sage mal so, in einer meiner ganz subjektiven Wahrnehmung nach, in einer sehr ja, männlich dominanten Haltung die Dinge angehen. Also, und das ist auch gut so. Also wir versuchen, Kontrolle auszuüben. Wir versuchen, Dinge zu verstehen. Wir versuchen, wissenschaftlich, systematisch Strukturen zu erkennen und auch Strukturen zu schaffen, zu strukturieren. Und das machen wir so seit etwa 100 oder 150 Jahren. Und das ist, ja, ich mache mal als Metapher so, ja, das ist quasi so das Beispiel der Flussbegradigung. Also wir versuchen, das, was von selbst fließt, was so sich seinen Raum nimmt, was so meandert, ja, das versuchen wir in den Griff zu bekommen. Und es zeigt sich aber, dass das nicht, wenn man nur das macht, also ich bin kein Wissenschaftskritiker, ich bin selbst Wissenschaftler. Ja, das sei auch dazu gesagt. Aber dennoch, wenn man nur das macht, wenn man nur strukturiert, systematisch, auch wissenschaftlich, kontrolliert, logisch an die Dinge rangeht, dann hat man am Ende lauter begradigte Flüsse und dann hat man lauter Überschwemmungskatastrophen, weil das funktioniert im Großen nicht. Ja, es braucht auch so diesen Gegenpol von ja, dem Freigeben. Es braucht auch dieses, was sein darf, kann sich verändern. Also, dass die Dinge sein lassen und ihnen ihre eigene Entwicklung lassen. Also es braucht dazu einen Gegenpol. Und in dem Sinne sind wir natürlich überhaupt nicht im Gleichgewicht. Meiner ganz subjektiven Erfahrung nach. Vielleicht hast du aber eine andere Wahrnehmung in deinem Leben, in deiner Lebenswelt. Und das ist mir ganz wichtig, also hier nicht so allgemeine Wahrheiten jetzt zu formulieren, sondern es geht mir darum, einfach einen Einstieg zu finden und das Feld zu öffnen. Ja, und die Frage heißt jetzt für mich, wie gelingt es, also was heißt das ganz praktisch so für das tägliche Tun, wie gelingt es mit so einer ja, buddhistischen, vielleicht anerkennenden, annehmenden Haltung zu leben. Wie geht das ganz, ganz konkret? Und hier möchte ich euch jetzt einfach mal ein Beispiel zeigen. Ich bin seit einigen Jahren schon in einer ganz tollen Arbeitsgruppe und wir kennen uns alle aus einer, also nicht alle, aber die meisten kennen sich aus einer Ausbildung, die ich mal gemacht habe, in TAE, Thinking at the Edge, ist eine, ja, Denkmethode, die man systematisch lernen kann, die mittlerweile auch so ziemlich ins Zentrum meines eigenen Berufs zu rücken beginnt. Ich bin ja in einem Verlag tätig, also ich bin nicht nur Wissenschaftler, sondern ich bin auch Autor und ja, dieser Podcast hier ist ja auch ein Beispiel. Also unser Verlag versucht ja diese Methode ins Zentrum eines neuen Verlagszweiges zu rücken. Die ZKS-Werkstatt versucht, ja, TAE, Thinking at the Edge, also diese andere Denkmethode, diese andere Art des Denkens, diese anerkennende und doch zugleich systematische Art des Denkens, so ganz, ganz konkret in die Welt zu bringen. Das ist unser Anliegen. Und ja, und da bin ich auch tätig. Und ja, in diesem Kontext oder in diesem beruflichen Kontext, das mache ich ja nicht alles alleine oder auch nicht wir im Verlag machen das alles alleine, sondern wir sind da eingebettet in ein Netzwerk, ja, und es ist auch ein internationales Netzwerk letztlich, vor allem in den USA und in Israel, auch in Australien gibt es auch schon eine ganze Reihe von Personen, die sich so mit diesen Dingen beschäftigen und ja, und ich möchte euch jetzt einfach mal ein Gesprächsausschnitt zeigen aus dieser Gruppe. Das ist ein Zoom-Gespräch Wir treffen uns regelmäßig und reden über verschiedene Dinge. Und ich möchte euch jetzt mal dieses Beispiel zeigen, so mit dem Gedanken, hört mal hin, wie wir kommunizieren. Also die Personen, die ihr jetzt hören werdet, das ist ein Teil aus dieser Arbeitsgruppe. Wir sind zu fünft. Und hört mal hin, wie wir sprechen. Also die Art, wie man spricht, kann dieses Anerkennen dessen, was ist, ganz stark beeinflussen. Also, und letztlich heißt das für mich eigentlich vor allem eines: wirklich gut zuhören.
Ja, und da sind wir doch dann ganz nah an den wilden Wegen. Die haben mich auch die ganze Zeit schon immer ganz doll angesprochen und begleitet. Und ich, also auch jetzt, um mal auf diese Veranstaltung nochmal zurückzukommen, ich glaube, nicht nur wir gehen diese wilden Wege, sondern ich glaube zum Beispiel diese beiden Mädels, die diesen Wettbewerb gewonnen haben mit ihren Urnen, bei denen ist da auch was hochgeploppt aus irgendwas heraus. Denn die haben ja erzählt, dass sie ihre eigene Idee erst in der letzten Zeit wirklich ernst genommen haben. Und vorher haben sie schon lange darüber nachgedacht und immer so ein bisschen drüber gewitzelt. Und irgendwann ist dann daraus aber was entstanden. Und der Prozess ist vielleicht ganz vergleichbar auch mit unseren Prozessen. Ich frage mich jetzt aber, was wir da jetzt mitmachen.
Ich habe da eines dieser blauen, da, oder die beiden blauen reingeschrieben, das linke da, mit den wilden Wege haben eine experientielle Pointe. Muss ich kurz zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Ich habe ja dir geschrieben von diesem Fosbury-Flop. Also das ist ein einfaches Beispiel, aber so ein schönes. Und man kennt es so, es ist so vielen so bekannt. Kennt ihr das auch, ja, diesen Fosbury-Flop? So diesen Hochsprung, diese Hochsprungtechnik.
Ja, rückwärts drüber, ne?
Und wird als Beispiel, genau, als Beispiel genommen für Innovation und so weiter. Ja, umdrehen auch und so. Umdrehen war auch irgendwie ein Stichwort für mich. Und in dem Video, das ich da auch verlinkt habe, ja, da ist unter anderem ja auch zu sehen und zu hören, das wusste ich ja nämlich nicht. Und das ist mir in letzter Zeit immer mal so zufällig unterkommen. Die Vorgeschichte ist ja auch, das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht. Einerseits ist er ein Techniker, der Typ, andererseits aber auch hat er geübt und hat vor allem dann auch seinem Körper zugelassen, sozusagen seinen eigenen Impulsen zu folgen. Und und davon wird aber kaum gesprochen, oder ich habe es nie gehört, oft ist der schon erwähnt worden, der Fosbury Flop. Und das ist ja, ich finde, das ist die Pointe davon, von der Geschichte. Und es gibt viele solche Geschichten, wo diese Pointe nicht erzählt wird. Es wird von einem Resultat erzählt, hauptsächlich von den Erfolgen. Von den Misserfolgen redet man viel weniger. Aber die Pointe, warum und wo das genau geschehen ist, ach, das fehlt. Wenn ich an den Hans-Peter Dürr denke, Quantenmechanik, Quantenphysik, wie die gesprochen haben in Heisenberg, die haben Gespräche geführt, da hat er gesagt, wenn die anderen Leute zuhören, dann sagen sie, wir spinnen, wir haben einander zugehört und so weiter. Und das gehört dazu. Das ist dieser Weg und das sind diese kleinen Schritte drinnen, die sozusagen irgendwie dann dann halt weiterführen. Ja? Ja. Und das hat was, ja. Ja. Und das ist dann der, wie man da steht, auch der Witz an der Sache. Also das hat einen Witz, das hat einen Humor, das hat ein Schelm, das hat. Sowas auch, ja.
Genau, das hat was Anfangendes irgendwie. Also etwas wie eine Knospe, die aufbricht. Und dann fängt aber die Arbeit erst an, oder?
Ja, das braucht dann Arbeit, das dann auch umzusetzen. Aber es braucht das Initial, das kommt, das muss dann
Genau.
vielleicht auch ausgearbeitet werden. Ich habe eine Ahnung, wir sprechen ja auch davon, habe eine Ahnung davon. Und dem gehe ich nach und ich weiß, da kommt noch mehr. Ja, man weiß, wir wissen, was auch immer, ja. Da fangen sie an, diese Wege. Das sind nicht die wilden Hunde, sondern die. Ja, ich sag's einfach mal so, man kann es anders machen, dann einen guten Zuhörer, guten Beobachter, guten Wahrnehmer, guten Bemerker, gute Entdecker. Ja. Das leise sehen, hören. Ja.
Um diesen
Eben.
springenden Punkt zu erkennen, meinst
Den
du?
springenden Punkt zu erkennen.
Ja.
Der springende Punkt ist ja der, wo das Leben ist. Das ist im Ei da, wo das Küken ist. Da ist der springende Punkt oder wo das Herz schlägt, so. Der springende Punkt. Pulsiert da.
Also was ich wirklich am schwierigsten finde und am notwendigsten gleichzeitig ist so, oder das war es für mich, dieses mit dem Wild auch, also was es für mich wild macht, ist dieses Nichtwissen. Mit jedem dieser Schritte weiß ich ja nicht, ob das irgendwann mal erfolgreich sein wird oder nicht. Und diesen 100 und 1000 kleinen Schritten. Und die Schritte zu machen und nicht zu wissen, ob sie erfolgreich sind, nicht zu wissen, auf welche Weise, falls ja, wie sie erfolgreich sein werden. Ja, ich weiß nicht, das ist so, also das ist die Herausforderung für mich, nicht aufs Ergebnis zu schauen und irgendwie auch, komisches, abwegiges Zeug zu machen, also mich jetzt mit Kryptowährung zu beschäftigen, so intensiv, aber es fühlt sich total wichtig an, das zu machen. Im Angesicht dessen, also ich merke bei mir so, dass es irgendwie jetzt ein bisschen mit härteren Bandagen gekämpft wird, sozusagen, wenn man es als Kampf bezeichnen möchte, weil ich ja quasi jetzt dann keine Stelle mehr habe ab Oktober. Und das ist eine andere, und sozusagen in dieser Situation der Selbstständigkeit, komisches Zeug zu machen, ist noch mal anders als mit einer halben Unistelle, wo es irgendwie ein bisschen egal ist, so. Und das finde ich wirklich schwierig. Und gleichzeitig weiß ich, und das ist ein Wissen, dass die wilden Wege nur so, das andere sind nicht die wilden Wege, das andere sind die geplanten Wege und die durchstrukturierten Wege und das sind nicht die wilden Wege. Die wilden Wege sind die, wo man immer nur einen Fuß vor den nächsten setzt und man weiß immer nur, da kann ich jetzt hingehen, aber wo das hinführt, keine Ahnung, es kann
Ja.
irgendwo hinführen.
Und man weiß da auch nicht, was überhaupt Erfolg ist.
Ja.
Wenn du schon weißt, was Erfolg eigentlich ist, dann ist es schon kein wilder Weg mehr, glaube ich.
Ja, und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es quasi nicht Erfolg im klassischen Sinne. Also das kann
Ja.
ich auch schon sagen, so.
Hm.
Aber es wird funktionieren. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie bei dir auch deine ganzen Beispiele, so mit dem, dass es wahrscheinlich ist, wird es so sein, dass es irgendeine Kleinigkeit nur ist, die uns halt noch nicht bewusst war. Ich spreche jetzt mal für uns alle, aber auch jedem und jeder von uns einzeln jeweils, in ihren Prozessen. Und dann macht man diese Kleinigkeit und dann ist es auf einmal da. Aber es hat sozusagen diese jahrelange Vorarbeit gebraucht, dass man da hinkommt, diese Kleinigkeit zu machen. Also die Kleinigkeit, die der springende Punkt ist, der dann letztlich den Unterschied macht.
Könnte man auch in der Zwischenzeit oder in dem, was dann bis dieser springende Punkt oder dieser Erfolg oder dieses Kleine da kommt, auch auf etwas anderes achten, das einem unter Umständen sehr wichtig werden könnte? Also ich jetzt von meinem Raum her sage einfach aus meiner Erfahrung, dass dort so viel quasi Erfüllendes und Nährendes passiert, dass ich eigentlich ständig etwas be das ist schwierig zu sagen, also bekommen ist nicht das richtige Wort, aber ich bin nicht am Hungern und ich bin nicht am Durchhalten. Ich bin nicht am Schauen, kommt es oder kommt es nicht, etc. Sondern ich bin die ganze Zeit in etwas, was also aus dem alltäglichen Denken vielleicht gesagt, was mir gut tut. Aber etwas, was auch macht, dass ich wie anders eben in dieser Situation stecke. Eben mit diesem Wettbewerb, wenn ich da sage, ja, könnte man das vielleicht umdrehen, dann meine ich eben eine Art, ein anderes Sein. Also wenn ich jetzt so eben höre, wenn man von dieser Kleinigkeit spricht, von dem, was dann passiert, dann vergessen wir in einer Art, was geschieht dann, bis es dort ist? Sind wir dann einfach unzufrieden? Sind wir dann einfach zappelig? Sind wir, ich weiß nicht was? Und aus dem Focusing zum Beispiel, man begleitet das aber in der Regel nicht so. Dort finde ich, da gibt es so viel Erfahrung, was. Wenn das am Auftauchen ist oder einfach in dieser Ahnung sein, da ist eigentlich auch so viel Wohlgefühl drin, so viel Unermessliches, so viel Reiches und Dichtes etc. Das ist nur einfach, also für mich war es oft einfach nur ein Vergnügen, dort zu sein. Und das Resultat ist dann halt einfach etwas, das auch noch kommt. Es ist okay, wie soll ich sagen, es bekommt dann einen ganz anderen Stellenwert. Und natürlich muss man leben, wenn man selbstständig ist, man muss seine Grundbedürfnisse wie Essen und Kleider und Dach über dem Kopf etc., das muss man decken können. Das möchte ich auf gar keinen Fall irgendwie auf die Seite stellen oder irgendwie vernachlässigen. Aber danach gibt's ungeheuer viel, was einfach erfüllt. Ja. Also eben ein anderes Bild, als man von diesen Künstlern, alten Künstlern hat, die da gedarbt haben in ihren kalten, zugigen Mansarden etc. Dieses Kreative, das ist mehr, als dass einfach nur irgendwann einmal etwas hoffentlich geschieht. Ja.
Ich finde, das hat was von, oder wie soll ich das sagen? Das Wort einer Spur folgen und spüren ist, glaube ich, vom Wort her verwandt und irgendwie auch miteinander verwandt. Ich erlebe das, was vor dem springenden Punkt kommt, wie ein spürend einer Spur folgen. Und ich habe es so erlebt wie ein Gerufen werden. Als ob ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das jetzt einfach irgendwie machen, ich will das jetzt machen oder fast. Also es war zum Beispiel beim Fotografieren so, da bin ich immer morgens aufgewacht und bin dann an den Strand gegangen und hab mich da richtig wie hingerufen gefühlt, hatte aber keine Ahnung, warum eigentlich. Und jetzt ist es beim Zeichnen so ähnlich, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das mache. Aber ich merke, wenn ich es mal einen Tag nicht gemacht habe, dann fehlt mir was. Und ich ahne jetzt, dass es um dieses Umblättern geht und immer wieder eine neue Seite, eine neue weiße Seite aufschlagen können. Irgendwie sowas.
Die Art der Kommunikation, die du jetzt hier kennengelernt hast, mit der habe ich mich sehr lange beschäftigt. Ich nenne das experientielle Kommunikation. Ich habe meine eigene Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben und experientiell bedeutet, es ist so vom Erleben getragene Kommunikation. Experientiell heißt einfach, ja, erlebensbezogen, also im Umgangssprachlichen. Es bezieht sich auf das eigene Erleben. Das, was ich spreche, spüre ich auch. So könnte man auch sagen. Ich sage nicht irgendwas, sondern ich spüre es innerlich, ob es wirklich stimmig ist, was ich sage. Und ja, du hast hier jetzt mal ein Beispiel für erlebensbezogene Kommunikation kennengelernt. Und wie fühlst du dich jetzt am Ende? Und ja, achte jetzt auch mal auf dein Erleben, wenn du jetzt in diesem Moment dich selbst wahrnimmst, wie fühlst du dich jetzt? Und achte mal darauf und vielleicht entstehen dadurch auch noch mal neue Gedanken. Irgendwas, was in dir jetzt klar geworden ist und ja, ich möchte dich jetzt zum Abschluss einladen, halt dir das irgendwie fest. Am besten ist, schreib dir das auf. So vielleicht so ein, zwei Gedanken, was war vielleicht ein kleines bisschen wichtig für dich oder was war auch ein kleines bisschen neu. Ja, und halte das fest, schreib das auf und vielleicht entsteht daraus dann auch so ein meandernder neuer Fluss von Gedanken, den du mit anderen Menschen dann in deinem Leben teilen kannst. Ja, vielen Dank für dieses kleine Experiment, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Freiraum, ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.